Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Zu langsam, zu ineffizient, zu wenig innovativ, das sind schon deutliche Punkte, die der Vorstandsvorsitzende des DOSB, Thorsten Burmeister, da selbstkritisch benannt hat. Und das, wo gerade der DOSB jüngst ja auch eine Kampagne gestartet hat, um für Olympische Spiele in Deutschland zu werben. Professor Arne Güllich war lange im Geschäftsbereich Leistungssport beim DOSB tätig, auch als Direktor am Institut für angewandte Sportwissenschaft war er und hat heute an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau die Professur für Sportwissenschaft inne. Schon 2012, im Sommer nach den Olympischen Spielen in London, kritisierte er das Sportfördersystem in Deutschland, beklagte Verschwendung und mangelnde Bereitschaft zu Veränderungen. Vor der Sendung habe ich ihn vorhin gefragt, wie kann es sein, dass über 10 Jahre und eine Spitzensportreform später sich offenbar noch nichts zum Positiven verändert hat?
Der deutsche Sport ist ja eigentlich unablässig und ununterbrochen im sich reformieren. Das ging ja in den 1990er Jahren schon los, nach der Wiedervereinigung, das große 1997er Konzept des DSB damals noch. Und alle 2 bis 4 Jahre gibt es ja eine neue Sportreform, Spitzensportreform. Der Punkt ist, das sind ja keine wirklichen Reformen. Es wird ja niemals die Anlage des Sportsystems und der Spitzensportförderung selbst in Frage gestellt und nach Alternativen geguckt, sondern die ganzen Reformen sind ja eher Verstetigungen des eingeschlagenen Weges und immer weitere Verfeinerung.
Ist eine Agentur für Spitzensport, die DOSB und BMI jetzt künftig für die Geldverteilung einsetzen wollen, da dann ein vielversprechender Ansatz?
Naja, das ist ein kleines Mosaiksteinchen. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass es eine unabhängige Institution geben muss, die die Mittelverteilung bestimmt. Aber ich habe ja eben gesagt, die vielen Reformen sind eher Verstetigungen des eingeschlagenen Weges, als dass es tatsächlich Veränderungen wären. Und dazu gehört auch, dass die Veränderungen, die man vornimmt, meistens sich eher im administrativen Bereich als im inhaltlichen Bereich bewegen. Und dazu gehört zum Beispiel auch jetzt eine neue Agentur.
Kommt das für Sie einer Entmachtung des DOSB nahe?
Der DOSB wird auf jeden Fall an Macht verlieren.
Was lesen Sie daraus, dass also bisher das Bundesinnenministerium nicht zufrieden ist, wahr sein kann und dementsprechend jetzt da dem DOSB als Partner eine übergeordnete Instanz an die Seite stellen möchte?
Das weiß ich nicht, was die Motive des BMI sind. Kann sein.
Dann lassen Sie uns über das Inhaltliche sprechen, was Sie gerade angesprochen haben und nicht nur über das Administrative. Sie forschen ja selber in den Bereichen Talententwicklung, Schulsport, Kinder- und Jugendsport. Wie stellt sich denn für Sie die Situation im deutschen Sport derzeit dar?
Das Fördersystem, für das man sich in den 1990er Jahren auch unter dem Einfluss der Wiedervereinigung entschlossen hat und ja auch alles, was man wollte, hat man ja auch erfolgreich vorangebracht. Elite-Schulen des Sports, Bundeswehr, Bundespolizeiförderung und um nur einige zu nennen, nicht? Aber die inhaltliche Gestaltung des Fördersystems ist so ausgerichtet, dass damit Jugenderfolge vorangetrieben werden, aber langfristige Erfolge im Spitzensport eigentlich eher vermindert werden.
Was halten Sie denn dann von dem Vorschlag der Trennung von Gesellschaft, Schulsport und Spitzensport, die der DOSB-Vorstandsvorsitzende Burmeister ja jetzt selber ins Spiel gebracht hat?
Verstehe ich nicht richtig. Ich weiß nicht, was ein Burmeister damit meint. In den vielen Reformbemühungen in den letzten ungefähr 3 Jahrzehnten hat die Schule immer eine zentrale Rolle gespielt, wenn es um Talentförderung ging. Meistens in der Form, dass man appelliert hat an die Schule, die solle doch mehr einbringen an Talentsuche und Talentförderung. Ich glaube, dass die Schule eine große Rolle spielen kann in der Talentsuche und Talentförderung, aber es ist nicht ihre Aufgabe, sondern wenn, dann müssten also Zusammenarbeit zwischen Sport und Schule vielleicht eher so ausgestaltet werden und dann kann es auch effektiv sein, dass die Sportvereine selbst sich einbringen in den Schulsport und dass die Schule entsprechend das auch zulässt oder vielleicht sogar die Vereine einlädt. Also die Vereine machen Schnuppertage im Schulsport, vielleicht im Ganztagsbereich. Sie stellen sich vor, sie stellen ihre Sportart vor, machen Probetrainings und dergestalt zum Beispiel.
Aber das ist ja auch kein neuer Ansatz. Das, was Sie gerade beschrieben haben, dass die Vereine in die Schulen gehen, Workshops, Schnuppertage und so weiter machen, das ist ja nichts Neues, sondern das ist ja sogar noch auch durch die Corona-Situation, durch die Pandemie sogar noch verstärkt und verschärft worden.
Gut, das braucht vielleicht auch seine Zeit, um sich zu entfalten. Also eine Spitzensportlaufbahn dauert 10 bis 20 Jahre. Die Talente, die wir heute entdecken und dann vielleicht in den Sport einbinden und in eine Wettkampflaufbahn begleiten, die werden vielleicht in 10 Jahren dann im Spitzensport aktiv sein.
Wenn so Trennungen angedacht werden, die ja jetzt erstmal so neu in den Raum kommen, müsste dann nicht auch vielleicht wieder eine Trennung der Zuständigkeiten von Breiten- und Spitzensport her? Bis zur Fusion 2006 zum DOSB gab es ja den Deutschen Sportbund DSB und das Nationale Olympische Komitee NOK. Vielleicht wäre auch da eine Aufgabenteilung und eine Fokussierung ein gangbarer Weg?
Also wie gesagt, ich verstehe das nicht, was gemeint ist mit dieser Trennung. Und ich verstehe auch nicht, warum das besser sein soll.
Deutschland verliere den Anschluss im internationalen Vergleich, weil die Leistungsbereitschaft generell nachlasse. Auch das ist ja jetzt gerne eine herangezogene Erklärung dafür, dass es keine Medaillen mehr in den Kernsportarten beispielsweise gibt. Und das haben viele schon kritisiert. Aktuell in unserer Sendung Nachspiel, in unserem Berliner Schwesterprogramm Deutschlandfunk Kultur, sagt beispielsweise Roland Kroos, der Vater und Trainer vom Fußballer Toni Kroos.
Man hat schon das Gefühl, und in der heutigen Zeit, dass es weniger Kinder, Jugendliche gibt, die sich wirklich auch quälen können, um dann am Ende auch das, was sie wollen, zu erreichen. Weil ohne den geht es nicht. Und diese Leistungsbereitschaft ist, glaube ich, schon weniger geworden. Weil viele sagen auch, ja, warum soll ich mich quälen? Ich kann ja auch das machen, ich kann das machen, ich kann das machen.
Was sagen Sie dazu? Fehlt in Deutschland, in unserer Gesellschaft, der Leistungsgedanke, die Leistungsbereitschaft?
Also das ist ja so eine typische Reaktion. Wenn es schlecht läuft, dann wird die Verantwortung woanders gesucht. Das Sportsystem selbst kann nichts dafür, sondern die Gesellschaft ist schuld. Das ist ja schon fast so ein Reflex, der eigentlich bei jedem Misserfolg zu beobachten ist. Damit könnte ich aber nicht erklären, warum wir immer mehr Junioren- und Jugenderfolge haben, aber nur im Spitzensport immer weniger erfolgreich werden. Ja, also die Entwicklung ist ja, wenn wir uns die letzten 30 Jahre angucken, es gibt immer mehr Wettbewerbe bei Olympischen Spielen. Der Sport hat immer mehr Geld bekommen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Und die Anzahl der Medaillen hat sich gleichzeitig halbiert. Im Jugend- und im Juniorenbereich ist es aber nicht so. Da ist Deutschland weiterhin super erfolgreich.
Wie erklären Sie sich das?
Das ist eine ganze Reihe von Aspekten, die da zusammenspielen. Also Talentförderung habe ich vorhin schon angesprochen. Ein ganz guter Weg wäre, man würde sich mal die empirische Evidenz angucken, die es in der internationalen Forschung ja gibt. Und das liegt ja auch alles vor. Und dann kann man herausarbeiten, was sind denn die Faktoren, die langfristig zu erfolgreichen Spitzensport führen, um dann zu gucken, was sind die organisationalen Bedingungen, die man herstellen müsste, um genau diese Faktoren zu fördern. Ich mache es mal ein Beispiel. Die deutsche Nachwuchsförderung ist sehr stark ausgerichtet auf rasche Jugenderfolge in die institutionalisierten Talentförderprogramme, also die Nachwuchskader, die Eliteschulen des Sports, die Nachwuchsstützpunkte, werden die besten Jugendlichen ausgewählt. Also diejenigen, die schon am stärksten akzeleriert sind. Und das Förderprogramm sorgt dann für eine nochmals weitere Akzelerierung ihrer Entwicklung. Das führt auch zu immer mehr und besseren Jugenderfolgen, aber zu weniger langfristigen Erfolgen im Spitzenbereich auf Weltklasse-Niveau. Vergleichen wir jetzt, wie haben sich Weltklasseathleten entwickelt im Vergleich zu solchen, die beispielsweise nur in Anführungsstrichen nationale Klasse erreicht haben. Dann haben die überwiegend erst später, also die Weltklasseathleten haben erst später mit dem Training und mit Wettkämpfen in ihrer Hauptsportart begonnen, sind erst später in Talentförderprogramme ausgewählt worden, haben später solche leistungsbezogenen Meilensteine, nennen wir das, erreicht, wie erste nationale Meisterschaft, erste internationale Meisterschaft und dergleichen. Sie haben weniger Training in ihrer Hauptsportart insgesamt kumuliert im Laufe ihrer Karriere, aber insbesondere im Kindes- und Jugendalter, und haben mehr in anderen Sportarten trainiert. Und dieses Training in anderen Sportarten, das war im Durchschnitt immerhin über 8 Jahre lang, bis zum Alter von 16 Jahren im Durchschnitt. Und davon 6 Jahre mit einschließlich Wettkampfteilnahmen in diesen anderen Sportarten. Und das scheint besonders wichtig als Faktor zu sein, sodass man sagen kann, insgesamt ist das Investitionsmuster der Weltklasseathleten dadurch geprägt, dass sie eine geringere Investitionsintensität hatten, insbesondere in ihrer Hauptsportart. Sie haben ihre Investitionen aber diversifiziert. Sie haben einen größeren persönlichen Beitrag geleistet, weil sie erst später in Förderprogramme aufgenommen wurden, haben sozusagen eine längere Produktentwicklungsdauer, entsprechend auch einen längeren Belohnungsaufschub und insgesamt haben sie geringere Kosten und Risiken gehabt. So, und unser Fördersystem im Nachwuchsbereich fördert exakt das Gegenteil von diesem Muster.
Und dazu passt dann eben nicht mehr, wie sich aktuell der deutsche Sport aufstellt. Verstehe ich Sie da richtig?
Wir sehen ja beispielsweise die Eliteschulen des Sports und die staatlichen Förderprogramme Bundeswehr und Bundespolizei. Das sind ja sozusagen Sportbeamte. Aber die Modelle haben sich ja nicht bewährt. Die erzeugen ja nicht mehr Erfolge. Also in den Olympiamannschaften, wir haben das über alle die letzten Olympischen Spiele immer wieder analysiert, in denen sind ja die Bundeswehrsoldaten und die Bundespolizisten nicht erfolgreicher als diejenigen, die beispielsweise eine duale Karriere eingeschlagen haben, also an der Universität studieren und gleichzeitig Spitzenathleten sind. Die sind erfolgreicher. Dasselbe gilt für die Eliteschulen des Sports. Wir haben das für den DLV mal bundesweit evaluiert. Und wenn man also Kaderathleten aus Eliteschulen des Sports und Kaderathleten aus Regelschulen vergleicht, dann haben diejenigen in Eliteschulen nur höhere Kosten und Risiken, aber nicht höhere Erfolge im Spitzensport. Mit Kosten und Risiken, was ist damit gemeint? Die trainieren ungefähr 40-60% mehr im Jugendalter, haben auch mehr Jugenderfolge. Aber sie haben weniger Zeit für Schule, sie haben mehr Zeitstress und Koordinationsstress mit der Schule, empfinden stärkeren Leistungsdruck, haben schlechtere Bildungsleistungen und weniger Hobbys zum Beispiel. Und das gerade mit den Bildungserfolgen ist besonders relevant und auch besonders prägnant. Wenn man vergleicht, welchen nachschulischen höchsten Bildungsabschluss ein Athlet erreicht hat, im Vergleich zu seinem gleichgeschlechtlichen Elternteil. Dann kann man feststellen, ob jemand also gleichen Bildungsstand oder Bildungserfolg erreicht hat, Bildungsaufsteiger oder Bildungsabsteiger ist. In den Eliteschulen des Sports sind die Bildungsabsteiger um Faktor 6 überrepräsentiert.
Herr Güllich, Sie kennen sich ja auch international sehr gut aus, kennen viele unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Wie sollte sich denn der Sport hier generell finanzieren, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, das ist nicht unser Problem. Ja, also wir haben ja jetzt über die letzten 30 Jahre festgestellt, immer mehr Geld, immer weniger Erfolge. Ich weiß, dass es in anderen Ländern, also mindestens berichtet wird, dass dort mehr Geld in den Sport fließt. Die Vergleiche sind aber schwierig, weil die meisten oder viele andere Nationen haben nicht so ein Sportvereinssystem, wie wir das haben. Und das ganze Geld, was also über die Sportvereine ja auch in die Talentförderung fließt, lässt sich schwer ermitteln und schon gar nicht mit anderen Ländern vergleichen. Ich glaube, man wird weiterhin gut damit, dass es also staatliche Förderung und privates Sponsoring gibt. Sicherlich kann das noch verbessert werden, also dass man Private-Public gemeinsame Finanzierungsmodelle anstrebt.
Jetzt werden auch noch bei den beiden Instituten, dem Institut für angewandte Trainingswissenschaften und dem Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten im FES, als Garanten für Erfolge auf Rad, Bob, Rodelsport, Kanu, Rudern und so weiter, die Mittel gekürzt. Und der Aufschrei ist groß. Morgen gibt es eine große Pressekonferenz in Berlin, dass damit dann sozusagen gar keine Medaillen mehr gesammelt werden könnten in Deutschland. Ist das übertrieben oder halten Sie das für eine realistische Einschätzung?
Kann ich schwer beurteilen. Also die Finanzierung beider Institute ist ja mächtig ausgeweitet worden im Laufe der letzten Jahre. Die Leistungen in der Nationalmannschaften sind nicht gleichzeitig besser, sondern schlechter geworden. Gerade wenn es ums IAT geht, dann ja, sollte man vielleicht auch immer bedenken oder beachten, der DOSB weist dem IAT sozusagen die wissenschaftliche Meinungsführerschaft aus und sorgt entsprechend dafür, dass es prächtig ausgestattet wird. Das IAT stellt sich aber nicht dem internationalen wissenschaftlichen Wettbewerb um die besten Theorien. Es ist ja auch eine Institution, die viel Serviceleistung und wenig Forschungsleistung erbringt. Und es hat ja jetzt in seinen 30 Jahren Bestand noch keine innovative Theorie des Trainings beispielsweise hervorgebracht, die in international angesehenen Zeitschriften veröffentlicht werden oder die überhaupt sich einer internationalen Kritik gestellt hätte.
Das heißt im Umkehrschluss, Professor Güllich, dass Sie auch dafür plädieren, dass deutlich mehr Institute wie auch Ihres, deutlich mehr Sportwissenschaftler mit einbezogen werden in die Trainingssteuerung. Aber das sind dann ja auch alles mehr Personen, die dann auch wieder mehr kosten. Ich hätte gedacht, dass mehr Planbarkeit, mehr Nachhaltigkeit generell im vorhandenen Personenportfolio auch angebracht wäre. Also Trainer, die ein Auskommen haben, die mitfinanziert werden, die möglicherweise gerade die Sportstudenten von den Universitäten kommen und in die Vereine mit reingehen. Also ich hätte gedacht, dass es an dieser Struktur auch noch mangelt.
Ja, es sind viele Faktoren. Ja, also es sind die Trainer, es sind die Förderprogramme und Fördereinrichtungen, es ist die Wissenschaft und so weiter. Also wenn Sie Trainer ansprechen, auch da ist ja im Laufe der 1990er Jahre eine Richtungsentscheidung getroffen worden. Es soll die eine zentrale Ausbildungseinrichtung für Trainer geben, das ist die Trainerakademie. Damit wird Trainer aber nicht mehr, also zu einem Lehrberuf. Ja, und entsprechend ist es auch schwierig oder schwieriger, dort eine angemessene Bezahlung zu begründen. Ja, und wir haben immer weniger Trainer im deutschen Spitzensport, die also einen akademischen Hintergrund haben. Ja, in der alten Bundesrepublik, da waren ja viele der erfolgreichsten Trainer, auch in der Vereinigten Bundesrepublik, zum zunächst mal mindestens akademisch gebildete Leute, die dann entweder in Teilzeit die Trainertätigkeit getan haben oder ihren eigentlichen Beruf mal für eine Weile ruhen lassen haben, in den Sport gegangen sind, aber ein Rückkehrrecht hatten, viele Lehrer beispielsweise. Dadurch, dass jetzt also die Trainerakademie diejenige zentrale Ausbildungseinrichtung sein soll, über die jeder Trainer gehen muss, wird das Potenzial der akademisch gebildeten Trainer verringert.
Der Sportwissenschaftler Arne Güllich war das von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Und was der Professor darüber denkt, dass den beiden Instituten FES und IAT Mittel gekürzt werden sollen, ist in der längeren Interviewversion in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App zu hören. Dort findet sich auch bereits das Sportgespräch mit DOSB-Vorstandschef Thorsten Burmeister.